Das kam dann wieder mit dem Berufsstart, wo ich dann wieder zurück auf die Station gegangen bin und dann hatte ich plötzlich diesen Röntgenblick, also diesen Nachhaltigkeitstick. So. Und dann habe ich halt gesehen, um Gottes Willen, was wir da eigentlich machen. Also so ist ja schön, wenn ich jetzt meine Klamotten Secondhand kaufe, aber in einer Schicht verballere ich so viele Ressourcen wie in einem halben Jahr zu Hause nicht.
Das war die Stimme von Laura Marie Stritzke. Sie ist Krankenpflegerin im Hubertus Krankenhaus in Berlin und erzählt uns heute, wie sie als Krankenpflegerin zur Klimamanagerin wurde. Ihr ist aber nicht bei der Arbeit, sondern aus einem ganz anderen Grund bewusst geworden, wie schlimm es um unseren Planeten steht. Wie sie mit ihrer Klimaerkenntnis umgeht, auch das erzählt sie uns heute. Ich bin Anna Brehm, Ökologie-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Ihr kennt sicher das Gefühl, dass ihr unbedingt was gegen die Klimakrise tun wollt, aber nicht so richtig wisst, was ihr noch unternehmen könntet, außer weniger Fleisch zu essen, weniger Auto zu fahren und so weiter. Wir haben heute eine Person zu Gast, die ein Paradebeispiel dafür ist, wie man sich auch im Job für Klimaschutz einsetzen kann und wie viel Wirkung das haben kann. Laura Marie ist nämlich nicht nur Krankenpflegerin im Hubertus Krankenhaus in Berlin, sondern arbeitet dort auch als Klimamanagerin und versucht, die Emissionen des Krankenhauses immer weiter zu reduzieren. Hallo Laura Marie, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo, ich freue mich sehr.
Du arbeitest ja jetzt seit gut 10 Jahren als Krankenpflegerin. Wie kam es dazu, dass du dich damals für diesen Beruf entschieden hast?
Ich habe immer davon geträumt, Tierärztin zu werden und ich hatte damals mein eigenes Pferd und wollte unbedingt Großtierärztin werden und dann habe ich auch Veterinärmedizin an der Freien Universität Berlin studiert, auch 2,5 Jahre, auch sehr, sehr erfolgreich. Trotzdem kam irgendwann so der Moment, wo mir klar wurde, das ist nicht mein Weg für die Zukunft und wenn dieser Moment kommt, dann ist es sehr schwer, dran zu bleiben, wenn man sozusagen das Ziel vor Augen verloren hat. Und dann war das tatsächlich so eine halbe Kamikaze-Aktion, weil ich steckte da mitten im ersten Staatsexamen und hatte so eine Art wirklich ordentlichen Nervenzusammenbruch. Und dann ging es mir 3 Tage überhaupt nicht gut, bis ich dann eines Nachts plötzlich da lag und von jetzt auf gleich beschlossen habe, okay, dann breche ich das einfach ab, dann ist das einfach nicht mein Weg. So schwer es vorher war, so einfach war das in dem Moment. Und dann war aber natürlich so die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und die Frage habe ich dann ganz kurz mit meiner Mutter damals besprochen und hatte halt überlegt, naja, was ist mit Hebamme oder Kinderkrankenschwester? Weil da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so ganz ins Blaue hinein mich wirklich eigentlich mal gefragt, wer bin ich denn eigentlich und worauf hätte ich denn jetzt eigentlich Lust so? Und die 2 Gedanken hatte ich ganz schnell und dann hat meine Mutter mir, die selber Kinderkrankenpflegerin ist, aber den Ratschlag gegeben, was ist denn sozusagen mit der Gesundheits- und Krankenpflege? Schau dir das doch mal an. Ja, und gesagt, getan, habe ich in einer Stunde Krankenhäuser in der Umgebung abtelefoniert und eins hat gesagt, klar, komm am Montag vorbei, machst ein Praktikum. Und ich hatte dann in meinem ersten Tag alles im Spektrum, was man sich vorstellen kann, von Herzstillstand, Reanimation über sozusagen das berühmte, woran die meisten immer gleich denken, sind natürlich die Sekrete und Exkrete, die Menschen von sich geben, bis hin zu sozusagen auch ein weinender, gestandener Mann, der sich an meiner Schulter ausgeweint hat und das alles am ersten Praktikumstag und ich fühlte mich einfach nur zu Hause.
Wow. Ja, und es ist ja auch immer die Frage, wie man sieht. Sieht man es als Katastrophe und als Scheitern, wenn man sowas abbricht? Oder sieht man das einfach als neue Chance? Wow, ich kann nochmal neu entscheiden. Mir steht nochmal ziemlich viel offen jetzt. Und jetzt bist du ja sozusagen mittendrin im Pflegeberuf. Und wir sprechen ja hier im Podcast über die Klimakrise und die Gefühle, die die auslöst. Und deswegen habe ich erstmal ganz vorab die Frage an dich, wie hängen denn Pflege und die Klimakrise überhaupt zusammen? Oder hängen sie überhaupt zusammen?
Für mich hängen sie extrem plausibel, sage ich mal, zusammen. Als Pflegekraft ist es, sind wir im Gesundheitssystem die Berufsgruppe, die eben auch schon während der Ausbildung lernt, dass Gesundheit nicht unbedingt ein Zustand ist, der jetzt von rein äußeren Fakten beurteilt wird, sondern auch die Lebenswelt des Patienten ausschlaggebend ist. Also das ist ein Beispiel, also ich persönlich bin jetzt ein sehr aktiver Mensch, ich muss rausgehen und, und. Wenn ich jetzt irgendeine Diagnose bekommen würde, die mir das jetzt unmöglich machen würde, sagen wir mal, ich würde jetzt irgendwie ein Bein verlieren, dann würde mir das jetzt auch erstmal vielleicht so den Boden unter den Füßen wegziehen. Es hängt immer davon ab, als wie schwer die Krankheit empfunden wird von der Lebenswelt des Patienten. Und manchmal ist natürlich unser Ziel nicht, diesen Menschen noch zu heilen, sondern natürlich ihn wieder so hinzubekommen, dass er eine lebenswerte Zukunft hat oder eben das sozusagen ausführen kann, was ihm wichtig ist im Leben. Und die Pflege blickt da schon auf die Lebensqualität. Das macht jetzt die reine Medizin manchmal weniger. Der Chirurg schaut auf den Knochen, der Internist schaut auf die Organe und die Pflegekraft am Ende ist es, die dann auch mal so den Gesamtkontext in den Blick nimmt. Und wenn wir jetzt dann auf die Klimakrise zugehen, dann ist das einfach nur noch eine Ebene weiter. Das heißt, ich bin nicht nur in der unmittelbaren Lebenswelt des Patienten, sondern eben auch mit seiner weiteren Umwelt und mit unserer aller Umwelt sozusagen beschäftigt. Das heißt, dass ich da auch negative Einflüsse habe, die Krankheiten auslösen können oder aber eben auch Gesundheit fördern kann, in einem weit größeren Kontext gedacht.
Ich fand es sehr spannend, wie du das jetzt beschrieben hast, dass es ja sehr von der Lebenswelt und dem Umfeld abhängt, wie schlimm Krankheiten empfunden werden. Und natürlich beeinflusst die Klimakrise ja maßgeblich unser Umfeld, unsere Lebensqualität. Kannst du denn nochmal für unsere HörerInnen erklären, welche Auswirkungen die Klimakrise auf menschliche Gesundheit hat?
Genau, und da ist es so wichtig, von der individuellen Perspektive des Patienten müssen wir nämlich eben abrücken hin zu einer globalen Perspektive, weil die Klimakrise bedroht etwas, was unsere Gesundheit definitiv, also egal in welcher Lebenswelt der Patient sich eben befindet oder der Mensch sich befindet, da ist es jetzt völlig egal, ob ich ein ruhiger Typ oder ein aktiver Typ bin, wenn meine Luft, die ich atme, nicht mehr gesundheitsförderlich ist, sondern krankmachend ist, dann werde ich da definitiv dran erkranken. Stichwort Luftverschmutzung. Wenn meine Umgebung sich immer weiter aufwärmt, dann werde ich irgendwann ab 40 Grad Fieber, sagt man, oder ab 41 Grad, sagt man, dass Erwachsene so langsam in einen Bereich reinkommen, wo sie nicht mehr in der Lage sind, weiterzuleben. Wenn das mit unserer Umwelt passiert, dann hat es maximale Auswirkungen auf uns. Das heißt, in Hitze können wir nicht überleben, nicht sonderlich lange. Genauso eben auch Extremwetterereignisse, Überschwemmungen und so. Da ist es dann also völlig egal, in was für einer individuellen Lebenswelt der Einzelne sich befindet. Die Klimakrise bedroht uns alle, egal auf welcher individuellen Ebene wir jetzt gerade sind. Und auch völlig egal, ob ich schon sozusagen maximale Gesundheit mitbringe oder eben nicht. Das muss uns einfach klar sein, nicht nur die Klimakrise, wenn wir jetzt nur sozusagen die Treibhausgasemissionen betrachten, sondern eben auch die Vermüllungskrise, die Plastikkrise, die wir haben. Unser Trinkwasser ist jetzt schon mit Mikroplastik belastet. Welche gesundheitlichen Auswirkungen das haben wird, werden wir in den nächsten Jahren halt feststellen können. Ewigkeitschemikalien und, wir können uns davon ja kaum noch frei machen. Und das betrifft uns eben alle maximal. Die klimatischen Veränderungen sind überall zu spüren.
Und es ist ja nicht immer nur dann, sage ich mal, die körperlichen Auswirkungen, sondern es kann ja auch mentale Auswirkungen haben. Also zum Beispiel Hitze kann ja auch zu psychischen Belastungen führen. Also ich glaube, das ist auch viel vielfältiger, als wir denken, die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit.
Ja, absolut. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass es wie so ein bisschen im Film Avatar, dass sozusagen die Mutter Erde ist am Leiden und eigentlich sind wir Menschen, wir sind mit ihr halt verbunden. Und ich glaube, wenn die Erde so leidet, dann spüren wir das halt eben auch. Also ich spüre es schon, es wird wärmer, es wird momentan auch wieder sozusagen unstetiger. Das Wetter macht teilweise, was es will. Ich sehe Pflanzen, unsere Erdbeeren im Garten, die haben letztes Jahr ein zweites Mal getragen im September. Also ne, ich fahre auch in den Urlaub und sehe auch Gletscher schmelzen. Ich sehe die Vermüllung in den Parks oder eben an Stränden, die eigentlich einsam sein sollten. Das ist mir manchmal so ein Rätsel, wie Menschen da noch so die Augen davor verschließen können.
Auch schon die Veränderungen in unserer Lebenszeit. Ne? Wenn ich daran denke, als ich ein Kind war, jeden Winter hat es geschneit. Das war so eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich das komplett gewandelt. Und in mir löst das eher so ein Gefühl von Verlust und Trauer aus, weil das ist ja sowas, was einfach verloren geht. Und mal ganz abgesehen von den ganzen Berichterstattungen über Überflutungen, Hitzewellen, Dürre, Waldbrände, ich frage mich, wie das Leute kalt lassen kann.
Ja, genau. Aber ich bin auch dann von überzeugt, dass das ist ja etwas Mentales, was man macht. Also man muss halt aktiv weggucken von etwas, was man definitiv aber unterbewusst spürt. Deswegen wird die Welt auch etwas unbequemer und wir gehen immer unangenehmer miteinander um. Wir, glaube ich, alle innerlich in Alarmbereitschaft sind, weil wir spüren, irgendwas ist.
Ich will dich auch gleich gerne unbedingt noch dazu befragen, wie dir so klar geworden ist, wie es um unseren Planeten steht. Aber ich wollte dich vorher noch kurz, um sozusagen diesen Komplex Pflege abzuschließen, fragen, was denn die Zunahme von Extremwetter und die Auswirkungen der Klimakrise für euch im Krankenhaus bedeuten? Also hat das Auswirkungen auf unsere Gesundheitsversorgung in Zukunft? Hat das Auswirkungen auf eure Arbeitsbedingungen?
Also was meinen Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Pflege und im Gesundheitssystem ganz klar sein muss, ist, dass wir die First Responders sind. Also wir sind die Ersten, die eben antworten müssen und sich damit beschäftigen müssen, wenn es eben zu Katastrophen kommt. Aber Katastrophen sind immer so diese plötzlichen Ereignisse, aber einfach jetzt nur das Beispiel Hitze. Es wird definitiv wärmer in Deutschland werden. Die Bevölkerung von Deutschland ist alt. Wir sind ja sozusagen gewöhnt, in eher kälteren Umgebungen uns evolutioniert zu haben sozusagen. Sind wir nicht besonders gut auf Hitze eben vorbereitet, rein konstitutionell von unserem Körper her. Das heißt, wir Europäer sind sehr, sehr bedroht durch Hitze, weil wir damit nicht besonders gut klarkommen. Und die Zahl der Hitzetoten ist sehr hoch gewesen in den letzten Jahren schon und wird natürlich mit jedem Anstieg der globalen Temperatur halt eben auch zunehmen. So. Und damit sind wir natürlich konfrontiert, einmal im Gesundheitssystem, dass wir mehr Patienten bekommen und die Patienten, die bereits bei uns stationär sind, deren Erkrankungen können sich deutlich verschlechtern dann an solchen Tagen. Und natürlich sind wir gleichzeitig selber Menschen, die auch genau darunter leiden. Das heißt, wir sind diejenigen, die als erstes davon betroffen sind, wenn eben der Anstieg der Patienten sich erhöht oder die Krankheitsschwere, und sind gleichzeitig diejenigen, die aber selber in dem Moment weniger leisten können. Und das in einem Gesundheitssystem, was ohnehin schon unter den aktuellen Bedingungen ohne gerade Pandemie oder Hitzewelle oder Extremwetterereignis schon natürlich so auf einem kritischen Niveau gefahren wird, dass wir da ganz schnell unsere Kapazitätsgrenzen halt erreicht haben.
Ja, ich muss gerade an diesen Film denken, der ja aktuell in den Kinos ist, Heldin. Ne? Da geht es ja auch um die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Das heißt sozusagen, die Anforderungen da werden noch mehr, noch komplexer, und es ist eher damit zu rechnen, dass es noch anstrengender wird.
Genau, also immer in dem Moment, wenn sozusagen noch irgendwas obendrauf kommt, womit das Gesundheitssystem sich eben beschäftigen muss, und das haben wir ja natürlich in der Corona-Pandemie dann auch wunderbar gesehen, wie schnell wir da dann an die Leistungsgrenze kommen. Ich habe aber auch gesehen, wie schnell wir Lösung parat hatten, wie perfekt wir plötzlich miteinander gearbeitet haben, dass wir da miteinander gesprochen haben. Wir haben in kürzester Zeit Pläne entwickelt gehabt, wie wir damit umgehen wollen. Wir haben in kürzester Zeit Kollegen nachgeschult. Also dieses Miteinander, dieses Hand in Hand, das darf man nicht unterschätzen. Also wir haben jetzt im Gesundheitssystem, man sagt halt immer, ja, es ist so runtergewirtschaftet und die Arbeitsbedingungen sind so schlimm und. Das stimmt auch alles. Trotzdem ist es so, dass dort jeden Tag unfassbare Menschen sozusagen ihren Dienst leisten, die einfach Unglaubliches leisten, jeden Tag schon, und dann aber auch in solchen Situationen über sich hinauswachsen können. Das heißt, wir haben unfassbar kompetente Menschen da in diesem Bereich. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Bewusstsein dafür, dass wir nicht sonderlich gut vorbereitet sind auf die Dinge, die da klimatisch auf uns zukommen werden. Das ist meine Aufgabe, da natürlich auch für zu sensibilisieren und aber auch positiv gestimmt halt alle mitzunehmen und zu sagen, hey, wir haben es einmal schon gekonnt, wir können es auch wieder und let's do it.
Und macht dich das dann manchmal wütend, dass wir als Gesellschaft zu wenig für Klimaschutz tun, wenn du die Auswirkungen da ja siehst, sowohl auf die Gesundheit als auch auf eure Arbeitsbedingungen?
Na klar, es gibt diese Tage, da bin ich wie ein kleines Kind, will mich auf den Boden schmeißen, nur noch schreien und sagen, es ist alles fürchterlich, alles schlimm. Und dann diese Kopplung von Klimamanagement und Pflege ist was ganz Wertvolles, weil was ich eben auch tagtäglich erlebe, ist, ich lerne ja Menschen, und das liebe ich am Pflegeberuf, ich lerne Menschen in ihren Ausnahmesituationen kennen. Und Menschen in Ausnahmesituationen sind nicht mehr in der Lage, sich zu maskieren. Menschen in Ausnahmesituationen sind nicht mehr in der Lage, falsch höflich zu sein. Das heißt, am Ende, ich habe tagtäglich mit Menschen zu tun, die sind einfach, wie sie sind. Also sie sind authentisch. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der authentisch, so wie er halt ist, wenn er sämtliche sozusagen Mauern, die er um sich herum jemals aufgebaut hat, wenn er die halt mal fallen lässt, weil er mit dem Rücken an der Wand steht. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der von Grund auf böse ist, ehrlich gesagt. Und ich glaube sehr daran, dass Menschen innerlich halt gut sind und das einfach auch nicht wollen. Und auch die großen Menschen, die momentan durch die Medien gehen, wenn man sich da mal ganz genau anguckt, wie zum Beispiel auch deren Kindheiten ausgesehen haben, dann ist das nicht verwunderlich, dass die sozusagen in diese Richtung jetzt heutzutage gegangen sind. Also ich glaube fest daran, dass wenn Menschen lieben und geliebt worden sind und sich geliebt fühlen, dass sie dann sozusagen die Welt um sie herum halt nicht zerstören wollen. Und ich glaube innerlich, dass niemand das möchte. Das ist sozusagen mein Menschen- und Weltbild. Also ich bin eigentlich immer sehr traurig und verstehe manchmal nicht, warum so viele Menschen so mutlos sind, warum sie sich ihrem Schicksal immer so ergeben, warum sie dieses Ohnmachtsgefühl so sehr halt haben, weil, also ich kenne ja dieses Ohnmachtsgefühl von mir natürlich selber, aber das hört sofort auf, wenn nur ein Mensch mir zulächelt oder mir sagt, ich finde es toll, was du machst, oder hey, wir sind schon zwei. Und wenn wir kollektiv mehr Mut finden würden, gemeinsam, würde man so, es gibt so viele tolle Lösungen jetzt halt schon. Einer muss halt immer anfangen und das fangen viele Leute an. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir an dem Punkt sind, so dass sich da nichts bewegt. Also ich sehe jeden Tag unfassbar viele Fortschritte und so. Und wenn das ganze Ding erstmal ins Rollen kommt, ist das auch nicht aufzuhalten. Es geht hier um unsere Zukunft. Das ist das Allerwichtigste, egal wie frustriert oder wütend ich eigentlich bin. Ich weiß ja, wofür ich es tue, nämlich für das Einzige, wofür es halt wert ist, nämlich sozusagen meine Heimat, meine Mutter Natur sozusagen, meine Mutter Erde. Also was, wenn nicht das, ist es wert, irgendwo wieder ins Handeln zu kommen, wenn man natürlich ab und zu auch mal nicht weiter weiß.
Und wann wurde dir persönlich das mit der Klimakrise so richtig bewusst?
Meine Kinder sind schuld. Als ich schwanger war mit meinem ersten Sohn, ich war im Beschäftigungsverbot sofort, weil ich auf einer Intensivstation arbeite. Das ist mit dem Mutterschutz nicht vereinbar gewesen. Und da hatte ich plötzlich ganz viel Zeit. Ich hatte gerade meine Bachelorarbeit abgegeben und bin dann schwanger geworden und war dann sozusagen vom Stresspiegel bei 200% plötzlich runtergekracht auf 0% und wusste jetzt erstmal nicht, wohin mit meiner Zeit. Und dann habe ich mich natürlich in das Thema, ach, ich werde jetzt Mutter, ganz doll eingearbeitet und habe dann eben auch zum ersten Mal so das Ökotest-Magazin gesehen. Und das habe ich mir gekauft. Also dann fand ich es halt einfach krass. Ich habe diese Zeitschrift mir durchgelesen und dachte, what? Das ist alles erlaubt in Deutschland? Ich dachte, in Deutschland ist alles voll überwacht und in irgendwelchen Babypflegeprodukten und Babygläschen und was nicht alles sind irgendwelche Schadstoffe enthalten, die Krebs verursachen können. Und ich dachte, hä? Bei uns? Dann habe ich auch das war ein Podcast über Zero Waste, also eben auch Minimalismus. Ja, und Podcast hören war dann auch später halt total gut vereinbar mit einem Baby, weil kognitiv war mir manchmal ein wenig nach Stimulation zumute und musste aber mir die Hände frei halten, genau. Und so fing das an, dass ich dann mich da immer mehr reingearbeitet und reingelesen habe und habe dann erstmal natürlich im Haushalt angefangen und habe umgestellt, was ich umstellen konnte, Ökostrom, Ökogas, habe sämtliche Kosmetikartikel rausgeschmissen, aber auch verschenkt. Genau, und habe dann halt vieles umgestellt, was so im Kleinen ging, auch die Ernährung natürlich auch, dass wir dann nur noch auf reine Bioprodukte umgestellt haben.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie dann dieser Schritt kam. Ich meine, du hast ja jetzt gesagt, du hast dann irgendwie konsequent dein Konsumverhalten auch auf den Kopf gestellt, viele Dinge verändert. Aber dann hattest du irgendwann schon einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, das nachhaltig einkaufen allein reicht nicht, also es braucht noch mehr.
Ja, genau. Also das war dann tatsächlich, das kam dann wieder mit dem Berufsstart, wo ich dann wieder zurück auf die Station gegangen bin und dann hatte ich plötzlich diesen Röntgenblick, also diesen Nachhaltigkeitstick so. Und dann habe ich halt gesehen, um Gottes Willen, was wir da eigentlich machen. Also so ist ja schön, wenn ich jetzt meine Klamotten Secondhand kaufe, aber in einer Schicht verballere ich so viele Ressourcen, wie ich sozusagen in einem halben Jahr zu Hause nicht mehr, ne? Das ist auch richtig und wichtig. Wenn jemand krank ist, dann haben wir hier in Deutschland viele Mittel und Möglichkeiten und dann sollte man sozusagen natürlich tun, was geht, um demjenigen zu helfen, wenn er das denn möchte. Die Art und Weise, wie wir das tun und mit welchen Produkten und in welchem Überschwang wir das tun und dass es zu doppelt und dreifach Diagnostik manchmal kommt, weil derjenige aus einem Krankenhaus kommt. Und dafür hatte ich plötzlich den Blick. Und das hat man plötzlich dann alles gesehen. Das habe ich ja vorher einfach nicht gesehen.
Das ist ja total wertvoll, ne, dass du dann mit so einer Perspektive ins Krankenhaus reinkommst. Manchmal ist es ja auch gut, weil wenn einfach mal jemand, der sich irgendwie eine Zeit lang mit was ganz anderem beschäftigt hat, dann wieder diese Brille aufzieht und auf einmal so merkt, huch, könnten wir das vielleicht auch anders machen? Und dann bist du ja Klimamanagerin geworden. Kam das dann sozusagen wie gerufen für dich und diese neue Brille, die du aufhattest?
Manchmal kommt es im Leben manchmal so, wie man es braucht. Genau in dem Moment, wo ich halt innerlich immer unzufriedener wurde und gemerkt habe, ich muss eigentlich irgendwas tun mit meiner mir verbleibenden Zeit, um irgendwas zu tun. Und dann habe ich schon überlegt, ob ich jetzt anfange mit ehrenamtlichem Engagement oder ob ich jetzt versuche, unsere Kita irgendwie mal nachhaltiger zu gestalten. Bei mir setzte da eine Art Trauer dann ein, weil ich merkte, eigentlich muss ich meinem doch auch sehr geliebten Beruf Gesundheits- und Krankenpflegerin wahrscheinlich den Rücken kehren, um dann der anderen neu entfachten Leidenschaft sozusagen nachzugehen, nämlich eben mich irgendwie klimatechnisch zu engagieren. Und genau in dem Moment, wo ich eigentlich dachte, oh, ich will eigentlich mich beruflich gar nicht so verändern, aber ich fühle, dass ich es muss, war es so, dass es in Deutschland dieses Click Green Projekt dann gab, dass da wurden Krankenhäuser und Reha-Kliniken eben aufgerufen, dran teilzunehmen und eben jemanden zu bestimmen innerhalb des Hauses, der Lust hat, Klimamanager zu sein und dass eben dieses Klimamanagement in den Krankenhäusern auch etabliert werden soll. Ja, und unser Krankenhaus, unser Geschäftsführer fand das super und hat dann eben interne Stellenausschreibung vorgenommen, wer denn Lust hat. Und das war natürlich meine Rettung in dem Moment, weil dann konnte ich halt da bleiben, wo ich bin. Also das heißt, beides, was ich sehr gerne mache, darf ich jetzt miteinander verbinden. Und das ist richtig großartig, weil das mich auch in der Kraft hält, muss ich sagen. Weil wenn ich nach 1, 2, 3 Tagen sozusagen jetzt nur Klimamanagement gemacht habe. Also da muss man ja mal in das Thema immer sehr tief einsteigen und man ist dann eben damit konfrontiert, mit auch großer Frustration natürlich, dass man in einem sozusagen Unternehmen da versucht, Projekte zu initiieren und da haben nicht immer alle die Ressourcen frei und das ist natürlich jetzt gar nicht mal so eine easy Arbeit. Und nach 1, 2 Tagen irgendwie Klimabürotage darf ich dann aber wieder pflegen und in der Pflege hat man immer diesen direkten Feedback zu dem, was man da tut. Also Klimamanagement ist immer the long run. Da habe ich sehr selten, dass ich jetzt sage, hey, okay, das muss ich ändern. Ein Anruf, es ist geändert. Das habe ich bisher nur einmal gehabt und das war die Umstellung der Drucker bei uns ganz am Anfang. Also, dass wir nur die Druckeinstellungen im gesamten Haus geändert haben, dass das immer beidseitig bedruckt rauskommt. Das war tatsächlich nur ein Anruf und hat natürlich zu Papiereinsparungen geführt. Aber meistens sind das natürlich Sachen, wo man Schritt für Schritt von Hölzchen zu Stöckchen die ganz große Version verfolgt. Und bei der Pflege ist es dann anders. Da habe ich dann sozusagen Patienten, dem geht es jetzt gerade akut schlecht und wir können akut was tun. Und dann hat man da dieses tolle Feedback und diese große Dankbarkeit natürlich auch.
Ja, das heißt, es ist für dich top, weil du sozusagen die Kombi aus beiden Sachen hast, die dir wichtig sind und die dir auch Unterschiedliches eben geben. Und gleichzeitig ist es aber ja auch für das Krankenhaus toll, weil sie eine Person haben, die eben beides, den Pflegeberuf, aber auch diese Aufgabe als Klimamanagerin mit absoluter Überzeugung und Tatkraft da verfolgt. Und vielleicht für unsere HörerInnen, die jetzt nicht so im Thema Gesundheit oder Pflege sind, kannst du nochmal erklären, was du als Klimamanagerin im Krankenhaus dann machst?
Also ich habe eine halbe Stelle als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Intensivstation. Da bin ich ganz normal in den Schichten, wie eben jeder andere auch. Und dann habe ich aber on top noch die Stabstelle der Klimamanagerin. Zum Beispiel für dieses Jahr steht groß auf der Agenda, dass wir den Hitzeschutz weiter ausbauen. Wir haben ein Hitzeschutzkonzept geschrieben und wir haben einen Hitzeschutzplan. Da stehen dann so eine Sachen drin, wie wenn der Deutsche Wetterdienst seine Hitzeschutzwarnung rausgibt ab Stufe 1 oder ab Stufe 2, dann sollen irgendwie die Patienten zum Beispiel vermehrt Flüssigkeit angeboten bekommen. Wir müssen vermehrt auf die Vitalzeichen achten. Wir müssen die Patienten einschätzen, sind sie gefährdet oder nicht gefährdet. Wenn sie gefährdet sind, müssen wir besonderes Augenmerk auf sie lassen. Dann müssen die Verschattungsanlagen runtergefahren werden. Es darf nur noch in den frühen Nachtstunden gelüftet werden, tagsüber bitte nur noch Stoßlüften. Das sind alles so Dinge, die wir dann im Plan verankert haben. Das ist sozusagen der Actionplan, wenn es wirklich heiß ist. Und dann haben wir noch ein Konzept oder habe ich noch ein Konzept geschrieben, wenn auf die lange Sicht Na, dass wir natürlich, das sind jetzt die Sofortmaßnahmen, die können wir einsetzen, ohne dass irgendjemand hier investieren muss. Und dann aber die langfristigen Schutzmaßnahmen, die wir dann nach und nach aufbauen müssen, ist dann natürlich auch sowas wie, sind wir überhaupt auf eine Hitzewelle vorbereitet und was bräuchten wir jetzt in der Hitzewelle? Das geht über gekühlte Infusionen los, bis hat die Intensivstation das Equipment, Patienten eben dann auch aktiv kühlen zu können. Und in diesem Jahr habe ich mir gewünscht, bei der Geschäftsführung, dass ich bitte eine Gruppe an Hitzeschutzbeauftragten ins Leben rufen darf von jedem Bereich. Das hat jetzt wunderbar funktioniert. Wir kommen im Mai dann alle zusammen, dann bekommen alle einmal so einen Input, also kommen auf den aktuellen Wissensstand. Was ist denn die Hitzeerkrankung? Warum ist die so gefährlich? Was müssen wir da alles machen? Und dann sollen die sozusagen als Multiplikator in ihren einzelnen Bereichen fungieren. Und aber am Ende des Sommers kommen wir dann nochmal zusammen, dass wir dann eben auch dieses Konzept und diesen Plan weiterentwickeln können, weil das klappt halt nur gemeinsam.
Das ist ja eher was in Richtung Klimaanpassung geht. Also wie passen wir uns als Krankenhäuser, als Pflegekräfte an die Auswirkungen der Klimakrise an? Was können denn Krankenhäuser, an welchen Stellschrauben kann man da denn drehen für Klimaschutzmaßnahmen?
Wer einen guten Überblick haben möchte, es gibt in Deutschland immer die Allianz Klimawandel und Gesundheit und Klimek, das Kompetenzzentrum für klimaresiliente Gesundheitseinrichtungen. Da kann man sich schon mal wunderbar informieren, wenn man wissen will, in welchen Bereichen können Krankenhäuser denn jetzt irgendwie agieren. Und also natürlich Bereich Energie, wie in jedem anderen Unternehmen oder in jedem Einfamilienhaus auch. Wie heizen wir? Wie haben wir Strom? Bei Krankenhäusern ist es besonders wichtig, weil wir sind 24/7 am Netz. Und zwar nicht zu knapp. Wir haben CTs, wir haben MRTs, wir haben OPs, wir haben große Lüftungstechnik. Also Krankenhäuser verbrauchen unfassbar viel Energie. Das ist natürlich eine große Stellschraube. Die andere Stellschraube, wo wir unmittelbare Auswirkungen haben, ist der immense Müll, den wir produzieren, das allergrößte, wo Krankenhäuser auch Emissionen verursachen, ist eben die Lieferkette. Ich weiß nicht, wie viele tausende Instrumente und Verbandsmaterialien und Inkontinenzmaterialien. Und allein, wenn man eine OP durchführt, wenn man sich mal anschaut, wie viel Liter Müll dann am Ende da zusammenkommen. Also wir haben einen immensen Durchfluss an Materialien und Instrumenten. Und die wollen ja überall auch möglichst günstig natürlich produziert werden. Und dann werden sie natürlich per Flugzeug, per Frachtschiff hierher transportiert. Und die ganzen Produkte, die wir einsetzen, die haben teilweise immense Footprints. Und die wollen natürlich hinten raus dann eben auch entsorgt werden, weil wir im Krankenhaus natürlich auf eine perfekte Hygiene achten müssen. Da hat sich in den letzten Jahren immer mehr vermehrt der Einsatz von Einwegmaterialien durchgesetzt, auch durch den ökonomischen Druck, weil oft Einwegmaterialien doch dann unterm Strich günstiger sind, als dass man das Ganze eben dann wieder aufbereitet. Und da haben wir ganz, ganz, ganz viele Themen, wo wir ran können, wo wir was Gutes tun können für uns und also ja, schließlich für uns.
Das klingt nach einer Riesenaufgabe und so, als könnten da auch mehr als eine Person eigentlich dran arbeiten. Du bist es ja seit 2019, das ist ja schon eine gewisse Zeit. Sieht man denn schon Effekte von deinem Handeln? Also gibt es da zum Beispiel vielleicht konkrete Zahlen, was sich schon verändert hat? Und habt ihr auch bestimmte Zielvorsetzungen für die Zukunft, was ihr erreichen wollt?
Konkrete Zahlen kann ich jetzt nicht irgendwie raushauen, weil ich bin grundsätzlich Gott sei Dank nicht für die Datensammlung zuständig. Das machen andere. Aber natürlich können wir sagen, dass wir, was den Energieverbrauch betrifft, auf einem sehr guten Weg sind. Das haben wir schon ordentlich reduziert. Also ich bin natürlich so als Praktiker und Praktikerin immer da interessiert, was sehe ich denn jetzt an Verhalten zum Beispiel eben auch. Also was unfassbar tolle Effekte sind, die eingetreten sind, ist bei uns zum Beispiel die Krankenhausspeisung. Als Krankenhaus an sich gehören wir ja zu der Johannesstift Diakonie. Also das ist der drittgrößte Gesundheitsanbieter in Berlin und Brandenburg. Wir haben mehrere Gesundheitseinrichtungen und das ist, sage ich mal, ein ganz großer Apparat, der dahinter hängt. Und ich bin regelmäßig immer in Gesprächen eben auch mit zum Beispiel der Krankenhausspeisung. Das wird zentral bei uns gemacht. Und die haben sich auch in den letzten Jahren ganz fantastisch auf den Weg gemacht, eben Nachhaltigkeit in der Krankenhausernährung eben voranzutreiben und haben die Planetary Health Diet umgesetzt in mehreren Krankenhäusern und auch bei uns. Wir haben viel weniger Fleischanteil nur noch in der Krankenhausverköstigung. Unsere Cafeteria selber ist auch deutlich nachhaltiger geworden. Also am allermeisten freue ich mich eigentlich über diese Dinge, wenn ich merke, dass meine Kolleginnen und Kollegen selber langsam anfangen, mal Dinge zu sehen, wenn sie auch langsam diesen Röntgenblick entwickeln. Und es freuen mich so Kleinigkeiten, dass ein Kollege letztens zu mir gesagt hat, boah, guck dir mal dieses Medikament an, sind die verrückt, wie viel Verpackung nur um so ein kleines Pflaster da rum und so. Das freut mich dann sehr, wenn ich halt merke, okay, die Leute, die sehen es langsam selber. Also sie fangen langsam selber an, was noch vor ein paar Jahren halt nicht gesehen worden wäre. Und da hoffe ich, dass meine Arbeit da auch einen Anteil eben so ausmacht, dass da der Wandel irgendwie vonstatten geht.
Das passt super gut. Da wären wir nämlich wieder beim Thema Handabdruck. Das kommt in diesem Podcast immer wieder so als Thema irgendwie zur Sprache oder zieht sich da wie so ein roter Faden durch, weil es geht halt eben nicht um diesen Fußabdruck. Wie kann ich mein schädliches Verhalten minimieren? Mal weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen, sondern es ist viel wichtiger, dieser Handabdruck. Wie kann ich andere inspirieren, andere mitnehmen und sozusagen zu diesem größeren Wandel beitragen, den wir ja brauchen? Und da ist dafür deine Stelle ja eigentlich perfekt gemacht.
Ja, genau. Also ich würde sogar noch sagen, nicht mitnehmen, weil mitnehmen suggeriert halt schon wieder, dass ich halt allwissend perfekt vorauslaufe. Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf, weil dann ist immer sehr einsam, wenn man vorausläuft. Sondern ermutigen. Wie gesagt, nochmal zurück zu dem, kein Mensch hat Bock darauf, seine Umwelt zu zerstören.
Ich habe mich gefragt, hat diese neue Tätigkeit als Klimamanagerin dann auch was mit dir und deinem persönlichen Umgang mit der Klimakrise gemacht?
Oh, ja, also es tut es jeden Tag aufs Neue ganz, ganz doll. Also ich habe natürlich den Anspruch, dass ich etwas tue. Ich habe die Möglichkeit, dadurch, dass ich das eben auch beruflich machen kann, dass ich für mich verbuchen kann, du tust. Natürlich habe ich permanent das Gefühl, ich tue nicht genug. Trotz allem nicht. Wo ich damit anfing, war ich jetzt ja noch nicht so extrem im Thema drin. Jetzt bin ich natürlich nach ein paar Jahren sehr, sehr tief im Thema drin und es eröffnet einem eben auch die Lösung zu sehen. Ja, also das macht mich immer ganz, ich habe jetzt letztens irgendwie gelesen, dass der erste Prototyp von einem Schiff irgendwie entwickelt wurde, das Segel entwickelt hat, das erste Frachtschiff, das irgendwie 90% Schweröl einsparen kann und das dann halt definitiv nicht nur ist ja toll für die Umwelt, sondern das einfach auch 90% weniger Kosten verursacht. Und sowas begeistert mich dann.
Da sind wir wieder, sehen wir nur das Schlechte und das Schlimme oder sehen wir darin auch Chancen? Und ich finde, mir geht das ja auch so, ich beschäftige mich jeden Tag eigentlich mit diesen sehr negativen Ausblicken, den Schreckensszenarien. Aber auf der anderen Seite sieht man ja auch, was alles Tolles schon entwickelt wird und wie dieser Trend ist bei erneuerbaren Energien, die exponentiell wachsen wie keine Energietechnologie zuvor, was alles an tollen Innovationen da ansteht, die unser Leben in Städten, im Alltag besser, lebenswerter machen werden. Und irgendwie, ich persönlich hoffe, dass sich mehr Menschen davon anstecken lassen und sagen, ja, das wollen wir, es ist ja schon da, wir müssen es nur irgendwie einladen zu uns.
Ich musste immer an Harald Lesch denken, der hatte das mal gesagt, ich glaube, bei ihm habe ich das gehört, wenn so ein Alien auf die Erde kommt, dann wird er hier nicht bleiben wollen, weil unser Planet ist nämlich voll kaputt. Aber der wird vor allen Dingen auch sagen, ihr lieben Menschen, ihr braucht Energie. Und euer Wind weht permanent, eure Sonne brennt den ganzen Tag vom Himmel und euer Wasser fließt permanent irgendwelche Bäche hinunter. Aber ihr wart so bescheuert und habt angefangen, in die Erde zu bohren. Von Anfang an war das halt irgendwie keine coole Idee, so halt an irgendwelche Rohstoffe ranzugehen, die nicht bis in der Unendlichkeit eben vorhanden sind.
Und damit sind wir auch eigentlich jetzt super bei dem Klimadilemma dieser Folge, wenn wir darüber sprechen, ne, das Ganze als Chance zu sehen und auch als positive Erzählung. Und wir machen jetzt einen kleinen Ausflug zu der Frage, braucht es mehr Good News? Und das stellen uns wie immer an dieser Stelle im Podcast Julian und Manuel vom Klima-Newsletter Treibhauspost vor.
Das Klimadilemma.
Manu, was macht es mit dir, wenn du hörst, dass sich der Bestand der Kegelrobbe wieder erholt hat?
Ich finde es eine super Nachricht. Mhm. Irgendwie gibt es mir ein gutes Gefühl und ich finde, vielleicht kann ich mich sogar so ein bisschen zurücklehnen und denke mir so, vielleicht läuft doch nicht alles so schlecht.
Und da werden wir mitten im heutigen Dilemma, nämlich geht es darum, ob wir mehr positive, mehr konstruktive Klimaberichterstattung brauchen.
Und erstmal könnte man denken, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja einfach genug Hiobsbotschaften schon. Trotzdem gleichzeitig nehmen wir das Beispiel der Kegelrobben. Das kann einem auch vielleicht ein zu gutes Gefühl vermitteln, weil wir wissen, dass das Artensterben einfach rasant voranschreitet und da ändert auch nichts dran, wenn sich dann der Bestand der Kegelrobben in Deutschland erholt.
Genau, also so reine positive Nachrichten, einzelne positive Nachrichten zwischen den ganzen Hiobsbotschaften können auch dementsprechend gefährlich sein, weil man sich dann zurücklehnen könnte oder sich denkt, ja, ich muss mir eigentlich doch keine Sorgen machen und selber im Zweifelsfall nicht aktiv werden, weil irgendwie passt es schon.
Und solche Good News können auch gefährlich werden, wenn das dazu führt, dass man die Probleme ausblendet, wie du gerade gesagt hast, aber auch ausblendet, wer für die Probleme verantwortlich ist. Und das muss ja auch eine gute Berichterstattung können, diese Verantwortlichen benennen, damit wir die auch zur Verantwortung ziehen können und an Lösungen arbeiten können.
Aber mehr konstruktive Berichterstattung ist grundsätzlich erstmal sehr sinnvoll. Denn es gibt ja zum einen den Negativity-Bias in den Medien. Das heißt, dass sich die mediale Berichterstattung vor allem auf die Geschichten und die Meldungen stürzt, die bei uns als negativ wahrgenommene Emotionen auslösen. Also Wut, Trauer, Angst, Verzweiflung. Und der zweite Punkt ist, dass in den sozialen Medien die Algorithmen natürlich so funktionieren, dass sie uns aufwühlen wollen, also die Meldung nach oben spülen im Feed, die genau diese Emotionen auch in uns wecken.
Und das Problem dabei ist, dass diese Emotionen uns lähmen können, vor allem wenn sie zu viel werden und überwältigend werden. Genau. Und dass natürlich die positiven Entwicklungen unter den Tisch fallen, aber die gibt's ja auch und das ist super wichtig, die auch zu zeigen. Das zeigen auch zwei aktuelle Studien. Die eine besagt, dass es Menschen am meisten zum Handeln motiviert, wenn Berichte hervorheben, wie sich Klimaschutz auch positiv auf unser Wohlbefinden und unsere Zufriedenheit auswirkt. Und die andere Studie sagt, dass es schon beim Framing wichtig ist, zu gucken, positiv zu formulieren.
Hast du ein Beispiel?
Nehmen wir Ernährung. Mhm. Da heißt es ja oft, man muss weniger Fleisch essen. Viel wirksamer wäre zu sagen, man sollte mehr Pflanzen essen. Das hat diese Studie rausgefunden.
Leuchtet ein. Also halten wir fest, wenn Medien nicht nur Probleme aufzeigen, sondern auch Lösungen und die MacherInnen dahinter, könnte das Gefühl von Wirkmächtigkeit entstehen. Also so dieses, ich kann ja auch was tun.
Und genau das ist ja die Idee vom Pott der guten Hoffnung. Wir laden hier Leute ein, die von der Ohnmacht ins Handeln gekommen sind, die angepackt haben. Und wir hoffen, dass das auch andere Leute motiviert und inspiriert, selbst ins Handeln zu kommen.
Laura Marie, wie geht's dir da? Kommst du grundsätzlich gut damit zurecht, wie in den Medien über die Klimakrise berichtet wird? Oder vermeidest du Nachrichten vielleicht sogar komplett?
Es gab eine Zeit, wo ich Nachrichten nicht mehr ertragen habe. Und ich habe letztens auch so schön bei jemand anders gelesen, es ist derzeit wahnsinnig schwer, mein politisches Engagement, das in Einklang zu bringen mit meiner psychischen Gesundheit. Und wenn ich da dann so in meine Rolle schlüpfen kann als Intensivpflegende, es ist doch vollkommen klar, wenn man eine vernichtende Diagnose bekommt, dann ist alles ganz schlimm, ganz schlimm. Dann informiert man sich natürlich, wie vernichtend ist die Diagnose, aber wir fangen relativ schnell an, uns auch die Frage zu stellen, ja, wie sind denn meine Prognosen? Ja, wie sieht's denn aus? Und auch selbst wenn die Prognose ganz, ganz schlecht ist und das heißt, da wissen sie, zu 90% werden sie nur noch 3 Monate leben, dann fragen die Menschen selbstverständlich nach den anderen 10%. Was ist denn mit den anderen 10%? Ja, es gab auch welche, die haben das da halt überlebt. Und jetzt ist halt die Frage, woran klammern wir Menschen uns meistens und kranke Menschen? Selbstverständlich würden wir da von der positiven Berichterstattung sozusagen ausgehen. Also das heißt, ich als Pflegekraft, ich sage dem Patienten jetzt nicht, oh ja, ja, da brauchen wir nichts mehr machen, das hat keinen Sinn mehr. Sondern ich würde sagen, ich sage natürlich, sie müssen daran glauben. Ohne Glaube haben sie eh schon verloren. Und das ist es doch einfach. Das heißt, authentisch und offen die Fakten benennen ist absolut richtig und wichtig. Und gleichzeitig eben auch immer wieder zu sagen, wie kommen wir denn da raus aus der ganzen Sache. Und ich sage halt immer, keine Kritik ohne Lösungsansatz. So sind die Lösungswege. Der und der hat es schon gemacht. Und bei uns jetzt im Krankenhaus im Sinne des Klimamanagements, wir haben einige Maßnahmen einfach gemacht, wenn jemand jetzt irgendwie ein Catering bestellt oder sowas im Krankenhaus, bekommt das Fleisch los. Punkt. Wir haben es nicht kommuniziert, wir haben es einfach gemacht. das sind so Sachen, sich auch mal zu trauen, Dinge mal zu machen. Und selbst wenn die nach hinten losgehen, dann hat man aber Erfahrungen, auf denen man drauf aufbauen kann. Ich finde Pilotprojekte zum Beispiel immer total genial. Ne? Also irgendwie, es hat ja irgendwie eine Stadt jetzt schon Tempo 30 eingeführt und das hat jetzt nach einem Jahr Unfallstatistik eben gezeigt, dass es deutlich weniger Tote gab, deutlich weniger Fahrradunfälle, deutlich weniger Kinder sind zu Schaden gekommen, die Luft ist besser geworden, die Lärmbelästigung ist zurückgegangen. Ja, und dann kann man eben sagen, hier bei allen Kritikern, wir haben hier die Beweise, dass das, was ihr erzählt, nicht eintreten wird. Wir können diesen Problem, die wir aktuell haben, leider nicht mit dem bekannten Bewährten der Vergangenheit begegnen, sondern wir müssen den Mut haben, neue Wege zu gehen.
Das nehme ich jetzt nochmal so auch von dir mit. So, es braucht halt einfach mehr positive Geschichten, den Blick darauf, wo es schon funktioniert, wo Leute schon vorangegangen sind. Und in dem Sinne hoffe ich dann auch, dass sich viele andere Krankenhäuser an euch und an dir und deinen Maßnahmen inspirieren. Und habe an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr konstruktive Perspektiven auf die Klimakrise, dann lest den Newsletter von Manuel und Julian. Die Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen. Abonnieren könnt ihr ihn unter www.treibhauspost.de. Kostenlos. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und Laura Marie, wir sind jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe zum Abschluss noch eine kleine Servicefrage an dich für unsere HörerInnen. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie es dir geht, was deine Strategien auch im Alltag sind. Was ist denn dein Tipp für Menschen, die jetzt ganz akut verzweifelt sind angesichts der vielen schlechten Nachrichten? Was machst du, wenn du einen schlechten Tag hast, um wieder Hoffnung zu schöpfen?
Ich gönne mir den Luxus mittlerweile, mich wirklich zu fragen, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Ich habe also jetzt klimatechnisch so viele Projekte laufen gleichzeitig, ich kann mir den Luxus rausnehmen zu sagen, ach, ich mache jetzt einfach mal das, worauf ich Bock habe und lass die anderen Sachen dann mal liegen. Und dann geht es mir eigentlich relativ schnell wieder gut. Und die andere Sache ist, Verbündete suchen. Menschen, denen man nicht erst erklären muss, warum es einem so schlecht geht, sondern Menschen, die halt da gleich ticken. Da kann man nämlich dann direkt anrufen und sagen, du, ich muss mich jetzt hier wieder auskotzen. Und diese Menschen müssen nicht im engsten Familienkreis zu finden sein, sondern die können auch Menschen sein, die man auf irgendwelchen Kongressen getroffen hat oder sowas. Ich habe 2, 3 Telefonnummern sozusagen im Handy. Wir haben sonst gar nichts miteinander zu tun, aber wenn es halt mal ganz, ganz schlimm ist, dann ist es Gold wert, wenn man so eine Notrufnummer halt irgendwie im Handy hat.
Das sind 2 sehr gute, hilfreiche und konkrete Tipps. Ich danke dir dafür und vor allen Dingen danke ich dir auch für das tolle, inspirierende Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich fand es super spannend, auch die Einblicke in deine 2 ja sehr verschiedenen Tätigkeiten. Und ich danke euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören. Falls euch gefällt, was wir hier machen, dann nehmt euch doch noch ein paar Sekunden Zeit und gebt unserem Podcast ein paar Sterne in eurem Podcast-Player. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Bis dahin eine hoffnungsvolle und gesunde Zeit.